Das gilt für alles, was Sie machen, selbst wenn Sie B2B-Bezahlsoftware verkaufen. Selbst wenn Sie hochtechnologische Lösungen für Kunden entwickeln, die noch gar nicht existieren. Selbst wenn Sie Schmierstoffe an eine Fabrik verkaufen, die dieselben schon seit 20 Jahren kauft. Es gibt einen Wettbewerb um Marktanteile und einen Wettbewerb um Herzensanteile. Wenn Ihr Mitbewerber bessere Stories erzählt als Sie, wenn er das Spiel spielt und Sie nicht, dann spielt es keine Rolle, ob sein Produkt schlechter ist. Er kriegt die Aufmerksamkeit. Von allen Kunden, Investoren, Partnern oder guten Mitarbeitern, die eine Oberflächensuche durchführen, wird er als führend in dieser Kategorie wahrgenommen. Je mehr Leute über ihn reden, desto größer wird sein Herzensanteil und desto mehr wird über ihn geredet. Sie müssen also eine Möglichkeit finden, Stories zu schaffen, die beim Publikum hängen bleiben und sie im Gespräch halten. Selbst wenn Ihr Kunde Sie und Ihr Produkt kennt oder technisch versiert ist, gibt es Reibungspunkte, die Sie eliminieren können. Sie können dem Kunden erklären, warum er die eine Art von Schmierstoff und nicht die andere braucht oder ihm Informationen geben, die er noch nie bekommen hat. Oder Sie machen ihm klar, warum er dasselbe Produkt besser von Ihnen als von der Konkurrenz kauft. Sie können sich sein Vertrauen verdienen, indem Sie zeigen, dass Sie Ihr Produkt wirklich kennen oder seine Bedürfnisse verstehen. Oder ihm etwas Nützliches bieten und eine neue Verbindung zu ihm herstellen, die ihn in dem Gefühl bestätigt, mit Ihrem Unternehmen die richtige Wahl getroffen zu haben. Sie erzählen ihm eine Story, in die er einsteigen kann. Eine gute Story ist ein Akt der Empathie. Sie nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse des Publikums und sie vermittelt Fakten ebenso wie Gefühle, sodass der Kunde von beidem genug erhält. Zuerst einmal benötigen Sie genügend Einblicke und konkrete Informationen, damit Ihre Argumentation sich nicht zu schwach und substanzlos anfühlt. Es brauchen keine definitiven Zahlen zu sein, aber Sie müssen sich handfest genug anfühlen, um bei den Zuhörern den Eindruck zu erzeugen, dass Sie wissen, wovon Sie sprechen. Sie können es aber auch übertreiben. Wenn Ihre Story nur informativ ist, ist es durchaus möglich, dass die Leute Ihnen zwar beipflichten, aber dennoch entscheiden, dass das Gebotene noch nicht ausreicht, um zu handeln. Vielleicht nächsten Monat, vielleicht nächstes Jahr. Sie müssen also an die Gefühle der Menschen appellieren, sie mit etwas in Verbindung bringen, das ihnen wichtig ist, mit ihren Sorgen, ihren Ängsten, oder sie zeigen ihnen eine verlockende Vision der Zukunft. Beschreiben Sie ein menschliches Beispiel, wie eine reale Person dieses Produkt erlebt, ihren Alltag, ihre Familie, ihre Arbeit, die Veränderung, die sie erlebt. Räumen Sie dem Aspekt der Emotionalität jedoch nicht zu viel Raum ein, dass am Ende nur noch der Reiz des Neuen übrig bleibt und das Argument der Notwendigkeit verblasst. Eine überzeugende Story zu erzählen ist nicht nur eine Kunst, sondern genauso eine Wissenschaft. Und denken Sie daran, das Gehirn Ihres Kunden funktioniert nicht unbedingt so wie das Ihre. Manchmal erreichen Sie mit Ihren rationalen Argumenten, dass der emotionale Funke überspringt. Und manchmal liefert Ihre emotionale Story den Leuten die rationale Begründung, die sie brauchen, um ihr Produkt zu kaufen. Einige Nestkunden sahen sich den wundervollen Thermostat an, den wir liebevoll gestaltet hatten, um ihre Herzen und Seelen zu erreichen, und sagten, »Ja, okay, ganz nett«, und reagierten dann begeistert und emotional auf die Möglichkeit, 23 US-Dollar Heizkosten zu sparen. Jeder Mensch ist anders, und jeder wird ihre Story anders lesen. Deshalb können Analogien beim Storytelling so ein nützliches Tool sein. Sie bringen komplizierte Zusammenhänge auf eine einfache Formel, indem sie eine Brücke schlagen zu einer allgemeinen Erfahrung. Auch das habe ich von Steve Jobs gelernt. Er sagt immer, dass Analogien dem Kunden Superkräfte verleihen. Eine gute Analogie lässt den Kunden augenblicklich ein schwieriges Feature verstehen und es dann anderen beschreiben. Deshalb war 1000 Songs in der Hosentasche so stark. Jeder hatte CDs und Kassetten in platzraubenden Playern, mit denen man nur 10 bis 15 Songs oder ein Album am Stück hören konnte. 1000 Songs in der Hosentasche war also ein unglaublicher Kontrast. Damit konnten sich die Menschen das Ungreifbare bildlich vorstellen. Alle ihre Lieblingssongs zusammen an einem Ort, leicht auffindbar, einfach mitzunehmen, und es gab ihnen eine Möglichkeit, ihren Freunden und Angehörigen zu erzählen, warum dieser neue iPod so eine coole Sache war. Alles bei Nest wimmelte nur so von Analogien. Sie füllten unsere Website und unsere Videos und unsere Werbeanzeigen und sogar unsere Support-Beiträge und Installationsanweisungen. Das mussten sie auch, denn viele Merkmale unseres Produkts konnte man nur mit umfangreichen Kenntnissen über HVAC-Systeme und Stromnetze und das Streulichtprinzip von Rauchmeldern verstehen, Kenntnisse, die kaum jemand besaß. Deshalb schummelten wir. Wir versuchten nicht, alles zu erklären. Wir verwendeten einfach eine Analogie. Ich erinnere mich an ein nicht triviales Feature, das dazu gedacht war, die Belastung der Kraftwerke an den heißesten oder kältesten Tagen im Jahr zu reduzieren, wenn alle gleichzeitig die Klimaanlagen bzw. Heizungen aufdrehten. Das Problem beschränkte sich meist auf nur wenige Stunden am Nachmittag oder ein paar Tage im Jahr, wenn ein oder mehrere Kohlekraftwerke zusätzlich hochgefahren wurden, um Blackouts zu vermeiden. Wir entwickelten also ein Feature, das es erlaubte, solche Momente vorherzusehen, woraufhin der Nest-Thermostat die Heizung oder die Klimaanlage vor den Spitzennutzungszeiten hoch und anschließend wieder herunterregelte, bevor alle anderen ihre Geräte auf Hochtouren brachten. Alle, die sich für dieses Programm registrierten, bekamen eine Ermäßigung auf ihrer Energiekostenabrechnung. Immer mehr Menschen machten dabei mit und schufen so eine Win-Win-Situation. Sie hatten es weiterhin behaglich und sparten Geld, und die Energieversorger mussten ihre umweltschädlichsten Werke nicht länger in Gang setzen. Und das ist alles gut und schön, aber ich habe gerade 140 Wörter gebraucht, um es zu erklären. Nachdem wir endlos lange darüber gegrübelt und alle denkbaren Varianten durchgespielt hatten, einigten wir uns auf einen Begriff: Rush-Hour-Ermäßigung. Jeder versteht das Konzept einer Rush-Hour, jenes Momentes, in dem auf den Straßen allzu viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind und der Verkehr nur noch im Schneckentempo vorankommt. Dasselbe passiert auch mit der Energie. Wir mussten nicht viel mehr erklären. Rush-Hours sind ein Problem, aber wenn es eine Energie-Rush-Hour gibt, kann man dafür etwas bekommen. Man kann eine Ermäßigung bekommen. Man kann tatsächlich Geld sparen, statt mit allen anderen im Stau zu stehen. Wir machten eine ganze Webseite dazu, mit einer Autografik und kleinen qualmenden Kraftwerken. Vielleicht haben wir ein wenig übertrieben und die Metapher überstrapaziert, aber uns war bewusst, dass die meisten Kunden sich andernfalls kaum für das Thema interessiert hätten. Für den Großteil der Kunden machten wir es einfach. Mit einem griffigen Namen und einer Analogie halfen wir ihnen, es zu verstehen. Wenn es eine Energie-Rush-Hour gibt, hilft ihr Nest-Thermostat ihnen, bares Geld zu sparen. Es ist eine Story. Eine sehr kurze, aber das sind ja die besten. Kurze Stories kann man sich leicht merken. Und was noch wichtiger ist, man kann sie leicht wiedergeben. Wenn jemand ihre Geschichte weitererzählt, erreicht er damit mehr Menschen und tut mehr dafür, dass andere ihr Produkt kaufen, als es ihnen selbst mit noch so vielen Worten auf ihren eigenen Plattformen gelänge. Sie sollten immer danach streben, eine Story zu erzählen, die so gut ist, dass sie beginnt, ein Eigenleben zu führen, so dass ihr Kunde sie sich merkt, sie lieben lernt, sie verinnerlicht, sie zu seiner eigenen macht. Und sie jedem erzählt, den er kennt.